Teil 1. Manipulierende Persönlichkeiten verstehen. Einleitung. Versteckte Aggression. Das Kernstück der Manipulation. Ein verbreitetes Problem. Vielleicht kommen Ihnen die folgenden Situationen bekannt vor. Eine Frau versucht sich über ihre gemischten Gefühle klar zu werden. Sie ist einerseits wütend über ihren Ehemann, der darauf besteht, dass ihre Tochter in der Schule beste Noten erzielt. Gleichzeitig bezweifelt sie, dass sie überhaupt das Recht hat, wütend zu sein. Als sie ihm sagt, dass sie das Gefühl habe, er verlangt zu viel, führte seine Äußerung: Sollten nicht alle guten Eltern wünschen, dass ihre Kinder sich gut entwickeln und im Leben Erfolg haben? Dazu, dass sie das Gefühl bekam, selbst die Unsensible von ihnen beiden zu sein. Tatsächlich fühlt sie sich eigentlich immer am Ende selbst als die Übeltäterin, wenn sie ihn mit einer Sache konfrontiert. Als sie die Vermutung äußerte, es könnte mehr hinter den Problemen ihrer Tochter stecken, als auf den ersten Blick erkennbar ist, und vorschlug, dass die Familie sich vielleicht einmal beraten lassen sollte, führte seine Erwiderung: Willst du damit sagen, ich hätte ein psychisches Problem? Dazu, dass sie sich schämte, diesen Vorschlag überhaupt gemacht zu haben. Sie versucht häufig, ihren Standpunkt durchzusetzen, doch am Ende gibt sie ihrem Mann immer nach. Manchmal denkt sie, dass er das eigentliche Problem sei, dass er egoistisch, rücksichtslos und dominant sei, aber er ist auch ein loyaler Ehemann, ein guter Ernährer und ein geachtetes Gemeindemitglied. Von rechts wegen sollte sie ihn nicht ablehnen, trotzdem tut sie es. Also fragt sie sich immer wieder, ob etwas mit ihr selbst nicht in Ordnung sei. Eine Mutter versucht verzweifelt, das Verhalten ihrer Tochter zu verstehen. Kein junges Mädchen, so denkt sie, würde seinen Eltern damit drohen, von zu Hause fortzugehen und Dinge zu sagen wie »Alle hassen mich« und »Ich wünschte, ich wäre nie geboren worden«, wenn es nicht sehr verunsichert, verängstigt und zutiefst deprimiert wäre. Ein Teil von ihr denkt aber, dass ihre Tochter eigentlich noch immer dasselbe Kind von früher ist, das so lange die Luft anhält, bis es blau wird oder Wutanfälle bekommt, wenn es seinen Willen nicht durchsetzen kann. Schließlich sagt und tut ihre Tochter diese Dinge auch jetzt immer nur dann, wenn sie gerügt wird oder ihren Willen nicht durchsetzen kann. Aber der andere Teil der Mutter hat Angst, das zu glauben. Was, wenn sie wirklich glaubt, was sie sagt, fragt sich die Mutter. Was, wenn ich sie wirklich verletzt habe und es nur nicht erkenne, grübelt sie. Andererseits hasst sie es immer wieder von den Drohungen und emotionalen Ausbrüchen ihrer Tochter tyrannisiert zu werden, die diese an den Tag legt, wenn sie nicht bekommt, was sie will. Aber sie kann ja kein Risiko eingehen, denn ihre Tochter könnte vielleicht wirklich verletzt sein, oder? Außerdem tyrannisieren Kinder niemanden, wenn sie hinter dieser Fassade nicht verunsichert sind oder sich irgendwie bedroht fühlen, oder? Der Kern des Problems. Keines der Opfer in den vorangegangenen beiden Beispielen traute seinem Gefühl. Unbewusst glaubten sie, sich verteidigen zu müssen. Aber rational gesehen fiel es ihnen schwer, in ihrem Manipulierer lediglich jemanden zu sehen, der in der Offensive war. Einerseits hatten sie das Gefühl, dass der andere versuchte, die Oberhand zu gewinnen. Andererseits fanden sie keine objektiven Belege für dieses Gefühl. Das endete damit, dass sie den Eindruck erhielten, nicht normal zu sein. Sie sind nicht verrückt. Menschen befinden sich ständig im Kampf. Und manipulierende Menschen sind wahre Experten, wenn es darum geht, raffiniert, subtil und fast unbemerkt zu kämpfen. Meistens, wenn diese Menschen versuchen, über sie die Oberhand zu gewinnen, merken sie nicht einmal, dass sie sich in einem Kampf befinden, bis sie schon fast geschlagen sind. Wenn sie manipuliert werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass jemand mit ihnen um etwas kämpft. Allerdings auf eine Art und Weise, die schwer zu erkennen ist. Versteckte Aggressionen sind der Kern der meisten manipulierenden Interaktionen. Das Wesen menschlicher Aggressionen. Die meisten Kämpfe, die Menschen austragen, haben weder etwas mit körperlicher Gewalt noch mit absichtlicher Zerstörung zu tun. Unser Instinkt zu kämpfen ist seelenverwandt mit unserem Überlebensinstinkt. Wir alle kämpfen, um zu überleben und uns weiterzuentwickeln. Manche Fachleute behaupten, dass nur wenn dieser primitivste aller Instinkte in erheblichem Maße gehemmt wird, unser Aggressionstrieb das Potenzial hat, sich durch Gewalttätigkeit zu äußern. Andere weisen darauf hin, dass einige wenige Menschen offenbar eine Veranlagung haben, selbst unter günstigsten Umständen aggressiv und gewalttätig zu sein. Doch unabhängig davon, ob ungewöhnliche Umstände oder genetische Veranlagung oder beides die Wurzel von gewalttätiger Aggression sind, die meisten Theoretiker sind sich darüber einig, dass die Aggression per se und zerstörerische Gewalt nicht dasselbe sind. In diesem Buch bezieht sich der Begriff Aggression grundsätzlich auf die kraftvolle Energie, die wir alle aufwenden, um zu überleben, uns gut zu entwickeln und uns die Dinge zu sichern, von denen wir annehmen, dass sie uns irgendeine Art von Vergnügen bereiten werden. In diesem Zusammenhang haben Kämpfe eine fundamentale Bedeutung und menschliche Wesen kämpfen in ihrem täglichen Leben sehr viel häufiger, als sie jemals zugeben wollen. Jeder, der leugnet, dass Aggression in ihrem Ursprung aus unserem Instinkt kommt, hat entweder nie beobachtet, wie sich zwei Kinder um ein und dasselbe Spielzeug streiten oder diese archetypische Szene vergessen. Kämpfe sind nicht nur etwas Grundlegendes, sondern eine vorherrschende Tatsache des Lebens. Vom grimmig kämpfenden Partisanen, der jede parlamentarische Regierung kennzeichnet, bis hin zum harten Wettbewerb auf den Märkten und dem auf Konfrontation ausgelegten juristischen System, bestimmen Kämpfe unser gesellschaftliches Leben. Wir verklagen einander, lassen uns scheiden, kämpfen um unsere Kinder, konkurrieren im Wettbewerb um Arbeitsplätze und kämpfen miteinander, um bestimmte Ziele, Werte, Meinungen und Ideale durchzusetzen. Der Wissenschaftler Alfred Adler, der sich mit Psychodynamik beschäftigte, erklärte bereits vor vielen Jahren, dass wir auch energisch danach streben, eine Art gesellschaftlicher Überlegenheit zu erringen. Wir kämpfen um persönliche und gesellschaftliche Vorteile, wir ringen um Macht, Prestige und eine sichere gesellschaftliche Nische. Wir sind in unserem täglichen Leben so sehr mit Kämpfen beschäftigt, dass ich meine, mit Recht sagen zu können, dass wir, wenn wir nicht gerade mit jemandem im Bett liegen, wahrscheinlich immer irgendeinen Kampf austragen. Zu kämpfen ist nicht automatisch etwas Negatives. Oftmals ist es nötig und konstruktiv, offen und fair, um die Befriedigung unserer legitimen Bedürfnisse zu kämpfen. Wenn wir um das kämpfen, was wir wirklich brauchen und gleichzeitig die Rechte und Bedürfnisse anderer respektieren und darauf achten, andere nicht unnötig zu verletzen, dann können wir das am besten als selbstbewusstes, zielorientiertes Verhalten bezeichnen. Aber wenn wir unnötigerweise kämpfen oder uns wenig Gedanken darüber machen, was wir anderen damit antun, dann müssen wir dieses Verhalten richtigerweise als aggressiv bezeichnen. Selbstbewusstsein ist eine der gesündesten Eigenschaften des Menschen. Aus der Sichtweise von Carl Gustav Jung ist zu folgern, dass das Böse, das manchmal hinter dem aggressiven Verhalten einer Person steckt, daraus resultiert, dass diese Person nicht in der Lage ist, diesen niederen Instinkt zu kontrollieren und zu unterdrücken. Zwei grundlegende Arten von Aggressionen. Es gibt zwei grundlegende Arten von Aggressionen: offene Aggression und versteckte Aggression. Wenn Sie entschlossen sind, etwas haben zu wollen und Sie kämpfen offen, direkt und für jeden sichtbar um diese Sache, dann ist Ihr Verhalten offen aggressiv. Wenn Sie aber danach streben, zu gewinnen, zu dominieren oder zu kontrollieren, gleichzeitig aber subtil und heimlich vorgehen oder Ihre wahre Absicht sogar verbergen, dann kann dieses Verhalten als versteckt aggressiv bezeichnet werden. Wenn Sie dann auch noch vermeiden, Aggressionen offen zu zeigen und gleichzeitig andere einschüchtern, um Ihre Ziele durchzusetzen, dann handelt es sich um manipulierendes Verhalten. Deshalb ist versteckte Aggression oftmals das Hilfsmittel für zwischenmenschliche Manipulation. Versteckte und passive Aggression. Ich höre häufig, dass jemand sagt, eine Person sei passiv-aggressiv, wenn er eigentlich versteckt aggressives Verhalten meint. Versteckte Aggression und passive Aggression sind nicht dasselbe. Passive Aggression heißt, es jemanden heimzuzahlen, indem man sich passiv gegen jede Art von Zusammenarbeit wehrt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie Ihrem Partner gegenüber den Beleidigten spielen, schmollen, jammern, vergessen oder einfach nicht das tun, was der andere will, weil Sie aus irgendeinem Grund böse auf ihn sind. Kurz gesagt, Wut wird durch passives Verhalten ausgedrückt. Im Gegensatz dazu ist das berechnende, heimlich-tuerische Verhalten, das bei Manipulationen eine Rolle spielt, eine sehr aktive und doch verschleierte Aggression. Natürlich kann passive Aggression als Instrument für versteckte Aggression eingesetzt werden und wird auch häufig eingesetzt, aber es handelt sich um zwei ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Versteckt aggressive Verhaltensweisen und versteckt aggressive Persönlichkeiten. Die meisten von uns haben sich hin und wieder schon einmal versteckt aggressiv verhalten. Hin und wieder jemanden zu manipulieren oder eine Situation zu beeinflussen, zu versuchen, macht noch lange keine versteckt aggressive Persönlichkeit aus. Persönlichkeit ist definiert als die Art und Weise, wie jemand die Dinge gewöhnlich sieht, wie er normalerweise zu anderen Menschen und zur Welt im Allgemeinen steht und mit anderen interagiert. Für eine versteckt aggressive Persönlichkeit sind Täuschung, Manipulation und Kontrolle an der Tagesordnung. Das ist die Art und Weise, wie sie am liebsten mit anderen umgehen und sich die Dinge im Leben verschaffen, die sie haben wollen. Wie man zum Opfer wird. Lange Zeit habe ich mich gefragt, warum es den Opfern von Manipulation so schwer fällt zu erkennen, was bei einer Manipulation wirklich abläuft. Zunächst war ich versucht, diesen Menschen selbst dafür die Schuld zu geben. Aber ich habe gelernt, dass sie aus guten Gründen hinters Licht geführt werden. Erstens, das Verhalten eines manipulierenden Menschen ist nicht offensichtlich. Unser Gefühl sagt uns vielleicht, dass er um etwas kämpft, während er versucht, uns zu unterdrücken, Macht zu gewinnen oder sich durchzusetzen, und wir geraten unbewusst in die Defensive. Aber da wir keine offensichtlichen objektiven Beweise für seinen Angriff gegen uns haben, können wir unseren Gefühlen nicht ohne weiteres trauen. Zweitens, die Taktiken, die manipulierende Menschen einsetzen, vermitteln manchmal den Eindruck, als fühlten sie sich verletzt, als wären sie fürsorglich, als würden sie sich verteidigen. Alles, nur nicht, dass sie kämpfen. Diese Taktiken sind schwer als bloße Tricks zu durchschauen. Sie klingen immer gerade glaubwürdig genug, damit das Opfer seinem Gefühl misstraut, dass es ausgenutzt oder missbraucht wird. Außerdem erschweren es ihnen als Opfer, diese Taktiken nicht nur bewusst und objektiv festzustellen, dass sie es hier mit einem manipulierenden Menschen zu tun haben, der um etwas kämpft, sondern er gibt ihnen gleichzeitig unbewusst das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Diese beiden Aspekte machen diese Taktiken zu sehr wirksamen psychologischen Waffen, denen jeder zum Opfer fallen kann. Jeder. Es ist schwer, klar zu denken, wenn jemand sie emotional umherhetzt. Drittens. Jeder von uns hat Schwächen und Unsicherheiten, die eine schlaue, manipulierende Persönlichkeit ausnutzen kann. Manchmal sind wir uns dieser Schwäche bewusst und wissen auch, wie wir damit von jemandem ausgebeutet werden können. Ich höre zum Beispiel Eltern, die Sachen sagen wie, ja, ich weiß, dass ich da einen Schalter habe, auf dem bloß groß Schuldgefühle steht. Aber wenn ihr manipulierendes Kind diesen Schalter dann eifrig betätigt, vergessen die Eltern gern, was da wirklich vor sich geht. Außerdem sind wir uns manchmal unserer größten Schwächen gar nicht bewusst. Unsere Manipulierer kennen uns oft besser als wir selbst. Sie wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, wann sie drücken müssen und wie stark. Unser mangelhaftes Wissen über uns selbst führt dazu, dass wir so leicht auszunutzen sind. Viertens. Mit dem, was uns unser Gefühl über Menschen sagt, die andere manipulieren, stellen wir alles in Frage, was wir über das Wesen des Menschen gelernt haben. Wir können uns kaum vor psychologischen Theorien retten, die jeden in gewissem Maße für ängstlich, unsicher oder voller Komplexe halten. Während uns also unser Gefühl sagt, dass wir es hier mit einem rücksichtslosen Intriganten zu tun haben, sagt unser Kopf, dass es da einen wirklich verängstigten oder verletzten Kern unter der rauen Oberfläche geben muss. Hinzu kommt, dass die meisten von uns sich gar nicht gerne als gefühllos und unsensibel bezeichnen lassen wollen. Wir sind mit harten oder negativen Urteilen über andere sehr zurückhaltend. Wir bemühen uns im Zweifel für den Angeklagten zu sprechen und gehen davon aus, dass sie nicht wirklich die böswilligen Absichten haben, die wir vermuten. Wir sind eher bereit, an uns selbst zu zweifeln und uns selbst dafür zu tadeln, dass wir es gewagt haben, an das zu glauben, was uns unser Gefühl über den Charakter unseres Manipulierers sagt. Aggressive Verhaltensmuster erkennen. Wenn man akzeptiert, wie wichtig es für manche Menschen ist, um die Dinge zu kämpfen, die sie haben wollen, und erkennt, auf welch subtile und heimliche Art und Weise manche Menschen in ihren alltäglichen Unternehmungen und Beziehungen kämpfen, kann das unser Bewusstsein sehr stark erweitern. Am meisten Kraft schöpften die Opfer manipulierenden Verhaltens, mit denen ich zusammengearbeitet habe, daraus, dass sie lernten, einen aggressiven Schachzug zu erkennen, wenn er gemacht wurde und wie sie sich in den alltäglichen Schlachten verhalten sollten. Auf diese Weise konnten sie sich schließlich von der Dominanz und Kontrolle ihrer Unterdrücker befreien und bekamen den dringend notwendigen Selbstvertrauensschub. Es ist ganz wichtig, die hinter einer Manipulation steckende Aggression zu sehen und zu erkennen, welche raffinierten, subtilen Methoden die Manipulierer gerne einsetzen, um uns zu attackieren. Diese unterschwellig aggressiven Schachzüge nicht zu erkennen und richtig einzuordnen, führt bei den meisten Menschen dazu, dass sie das Verhalten der manipulierenden Person falsch interpretieren und deshalb nicht angemessen darauf reagieren können. Es ist deshalb ganz wichtig für Sie zu erkennen, wann und wie manipulierende Menschen mit Ihnen kämpfen. Nur dann können Sie im Umgang mit einem solchen Menschen erfolgreich sein. Leider erkennen oft weder Fachleute noch Laien die aggressiven Verhaltensmuster und Vorgehensweise als das, was sie wirklich sind. Das liegt vor allem daran, dass wir darauf programmiert sind, zu glauben, dass Menschen sich nur dann problematisch verhalten, wenn sie tiefsitzende Probleme haben oder sich vor etwas fürchten. Uns ist auch beigebracht worden, dass Menschen nur dann aggressiv reagieren, wenn sie sich in irgendeiner Weise angegriffen fühlen. Also selbst wenn unser Gefühl uns sagt, dass jemand uns ohne triftigen Grund angreift, sind wir nicht so leicht bereit, diesen Gedanken zu akzeptieren. Gewöhnlich fragen wir uns dann, was diese Person tief in ihrem Innersten wohl quält, dass sie sich so auffällig verhält. Vielleicht fragen wir uns sogar, was wir gesagt oder getan haben könnten, dass sie bedrohte. Wir glauben eigentlich fast nie, dass diese Menschen möglicherweise lediglich um etwas kämpfen, das sie haben wollen. Wir glauben nicht, dass sie ihren Kopf durchsetzen oder einfach nur die Oberhand gewinnen wollen. Also sehen wir sie nicht als einen Menschen, der kämpft, sondern als einen, der in erster Linie irgendwie verletzt wurde. Es fällt uns nicht nur schwer zu erkennen, auf welche Art und Weise manche Menschen aggressiv sind, sondern wir haben auch Schwierigkeiten, den ausgesprochen aggressiven Charakter bestimmter Persönlichkeiten wahrzunehmen. Das Vermächtnis von Sigmund Freuds Arbeit hat viel damit zu tun. Freuds Theorien und die Theorien anderer, die auf seine Arbeit aufbauten, beeinflussten lange Zeit sehr stark die Persönlichkeitspsychologie. Elemente der klassischen Theorie über die Persönlichkeit fanden ihren Weg in viele Disziplinen außerhalb der Psychologie und in viele soziale Institutionen und Unternehmen. Die grundlegenden Lehrsätze dieser Theorien und ihr wichtigster Bestandteil, die Neurosen, haben inzwischen auch in der Gesellschaft weite Verbreitung gefunden. Die psychodynamischen Theorien der Persönlichkeit gehen zunächst einmal davon aus, dass jeder zumindest in gewissem Maße neurotisch ist. Neurotische Menschen sind übermäßig gehemmte Menschen, die unter grundlosen Angst-, Schuld- oder Schamgefühlen leiden, wenn es darum geht, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Der unheilvolle Einfluss übermäßiger Verallgemeinerung der Beobachtungen, die Freud bei einer kleinen Gruppe gehemmter Individuen machte und die einer Vielzahl von Annahmen der Gründe psychischer Erkrankungen in jedem Einzelnen aufgesetzt wurden, kann gar nicht genug hervorgehoben werden. Aber gerade weil diese Theorien unser Denken über die Natur des Menschen so sehr beeinflusst haben, überlegen wir jedes Mal, wenn wir versuchen, den Charakter eines Menschen zu analysieren, welche Ängste seine Komplexe verursachen, welche Abwehrmechanismen er anwendet und welche psychologisch bedrohlichen Situationen er zu vermeiden versucht. Die klassischen Theorien über Persönlichkeiten wurden in einer Zeit entwickelt, in der die Menschen sehr stark unterdrückt wurden. Man kann davon ausgehen, dass Neurosen in solchen Zeiten recht weit verbreitet waren. Heute ist das gesellschaftliche Umfeld sehr viel toleranter und liberaler. Viele der Probleme, mit denen Therapeuten heutzutage konfrontiert werden, sind weniger das Ergebnis der Ängste oder Hemmungen eines Menschen, sondern eher eine Folge davon, dass es der oder dem Betroffenen nicht gelingt, ihre oder seine Grundinstinkte unter Kontrolle zu bekommen. Noch einfacher gesagt, heutzutage werden Therapeuten häufiger gebeten, Menschen zu behandeln, die zu wenige und nicht zu viele Neurosen haben. Die Folge ist, dass die klassischen Theorien über die Persönlichkeit und die Heilmethoden bei der Behandlung von gestörten Menschen in der heutigen Zeit nur noch eingeschränkt gültig sind. Manche Psychologen müssen erst einmal eine ganze Reihe von Vorurteilen überwinden, um aggressives und versteckt aggressives Verhalten leichter erkennen zu können. Therapeuten, die jede Art von Aggression nicht als eigentliches Problem, sondern als Symptom einer unterschwelligen Unzulänglichkeit, Unsicherheit oder unbewussten Angst betrachten, konzentrieren sich so verbissen auf den vermeintlichen inneren Konflikt ihrer Patienten, dass sie übersehen, dass es das aggressive Verhalten ist, das für die meisten Probleme verantwortlich ist. Therapeuten, die während ihrer Ausbildung in erster Linie auf die Theorie der Neurosen eingeschworen wurden, ordnen die Probleme, mit denen sie konfrontiert werden, häufig nicht richtig ein. Na, und nicht nur Therapeuten, sondern auch Jugendamtsmitarbeiter, Richter, Anwälte, Gutachter, Verfahrensbeistände. Auch, ne? Das war jetzt ein Einschub von mir. Also zurück zum Text. So vermuten sie zum Beispiel, dass eine Person, die ihr ganzes Leben lang aggressiv nach Unabhängigkeit strebte und sich kaum zu anderen Menschen hingezogen fühlte, eine Angst vor Nähe kompensierte. Mit anderen Worten, sie betrachten den abgehärteten Kämpfer als verschreckten Flüchtling und verkennen so den eigentlichen Kern der Sache. Also kurz zusammengefasst, ne, früher war einfach die Neurose sehr weit verbreitet und die Ursache vieler Krankheiten. Und ne, das bedeutet, Neurosen sind oft auf Angst, Scham und Schuld basierend. Aber heute ist es einfach, dass diese ganzen Übeltäter sozusagen, die ganzen Kaktussen, eben nicht mehr Neurosen haben und unter sich selbst leiden, sondern einfach hochaggressiv sind und kämpfen und damit die Betroffenen, also das Umfeld unter diesen Tätern leidet. Zurück im Text. Letzter Abschnitt. Die Notwendigkeit einer neuen psychologischen Sichtweise. Es ist weder angemessen noch hilfreich, die Charaktermerkmale neurotischer Persönlichkeiten zu generalisieren, um jede einzelne Persönlichkeit beschreiben und verstehen zu können. Wir müssen damit aufhören, jeden Persönlichkeitstypus dadurch definieren zu wollen, was seine größten Ängste sind oder wie seine Abwehrmechanismen funktionieren. Wenn wir die Menschen wirklich verstehen wollen, die zu viel kämpfen, im Gegensatz zu denen, die sich zu oft drücken und davonlaufen, und wenn wir lernen wollen, mit ihnen umzugehen und sie richtig zu behandeln, dann müssen wir einen völlig neuen theoretischen Rahmen festlegen. In Kapitel 1 werde ich Ihnen einen solchen Rahmen vorstellen. Die Sichtweise, die ich hier einführe, wird zum ersten Mal verschiedene aggressive Persönlichkeitstypen aufzeigen, deren psychologisches Erscheinungsbild sich erheblich von dem der eher neurotischen Persönlichkeiten unterscheidet. Mit Hilfe dieses Rahmens wird es Ihnen leichter fallen, das Wesen manipulierender Menschen zu verstehen, die ich als versteckt aggressive Persönlichkeiten bezeichne.